Wie viele Konzepte für deinen Online-Vertrieb liegen bei dir in der Schublade, die auf bunten Folien echt toll aussehen, aber in der Realität am Widerstand zwischen den Abteilungen scheitern? Ich bin Aline Maser, digitale Ermöglicherin, und ich habe in den letzten 20 Jahren in Konzernen und großen Agenturen eins gelernt. Digitaler Erfolg scheitert ganz selten an der Technik. Er scheitert an Silos. Deshalb helfe ich Unternehmen dabei, ihre E-Commerce-Strategie nicht nur auf dem Papier zu entwerfen, sondern sie wirklich in die Umsetzung zu bekommen. Mein Fokus liegt dort, wo es ganz oft hakt. Ich bringe interdisziplinäre Teams an einen Tisch, löse die Blockaden zwischen Marketing, Vertrieb und IT auf, damit aus der grauen Theorie echte Wirksamkeit wird. Wir lassen die bunten Folien weg und sorgen dafür, dass Digitalisierung zum Erfolgsfaktor wird und sich für deine Teams wieder so richtig, richtig anfühlt. Deshalb sprechen wir in der heutigen Folge auch darüber, warum Conversion-Optimierung in E-Commerce kein Einzelkämpfer-Disziplin ist, sondern nur durch starke interdisziplinäre Teams wirklich funktioniert.
OMT.
Nicht gleich das große interdisziplinäre Team, das man als Ziel hat, aufbaut, sondern im ersten Schritt zum Beispiel der Klassiker eben, Marketing und Vertrieb, mal miteinander einen Kaffee trinken geht. Mal versucht zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Wieso machst du an manchen Stellen zu? Ganz ohne Schuld, ohne Vorwurf, sondern wirklich möglichst positiv. Hey, deine kritischen Nachfragen immer, die schützen uns davor, dass die Geschäftsführung uns auseinander nimmt, beispielsweise.
OMT. Der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Nadine, du hast einen Vortrag bei uns beim Summit gehalten und hast von den Superhelden des E-Commerce gesprochen. Mhm. Was steckt hinter dieser Metapher?
Es steckt vor allen Dingen dahinter, dass Superhelden für mich Menschen quasi sind, die einfach so Dinge retten. Also ohne darüber nachzudenken, ohne Hintergedanken, sie machen es einfach, weil sie es können. Und das ist die Äquivalenz in den Fachspezialisten, die die Dinge einfach tun, weil sie sie können, weil sie Spaß dran haben. Und da kommt dieses Superhelden her, weil jeder hat die im Unternehmen sitzen, diese Fachspezialisten, die mit Herzblut Dinge einfach vorantreiben und machen, gerade im E-Commerce-Bereich. Die meisten, ich habe bisher wirklich noch keinen kennengelernt, der nicht dafür gebrannt hat, was er tut. Und da kommt diese Superhelden-Methodik, wenn man so will, her.
Also ich muss mich jetzt outen, ich mag Superhelden.
Ja,
als ich kind, auch. Als Kind gefühlt Comics und He-Man und keine Ahnung, kommt ein neuer He-Man-Film raus. Das ist für mich so früher, keine Ahnung, Mattel riesengroß, jetzt Marvel und Co. Ich brauche das, ich will nicht sagen einmal am Tag, aber regelmäßig mal, um in eine andere Welt abzuhauen. Und wer hat nicht schon drüber nachgedacht, wie geil es wäre, fliegen oder beamen zu können. Deswegen, ich mag das. Deswegen mag ich auch diesen Titel. Und bin gespannt, wie wir das jetzt alles auf E-Commerce und Online-Marketing adaptieren. Der Titel des Podcasts heißt Die Superhelden des E-Commerce, wie interdisziplinäre Teams echten Mehrwert schaffen und die Conversion Rates steigern. Warum scheitern viele Unternehmen daran, Conversion-Optimierung wirklich nachhaltig zu verbessern?
Also aus meiner Sicht gibt es da drei Hauptgründe, weshalb tatsächlich ein echtes Scheitern passiert, also dass es wirklich nicht funktioniert. Das eine ist, man denkt nicht aus Sicht des Kunden, sondern aus seiner eigenen Unternehmenssicht heraus, also hat gar nicht den Kunden, die Zielgruppe im Kopf, wenn man Dinge entstehen lässt, entwickelt, Tools baut oder eben die Abschlussstrecke in dem Fall für E-Commerce aufsetzt. Das andere ist, das Wissen darüber fehlt, wo es denn hakt. Also wo bleibt der Kunde denn tatsächlich hängen und warum? Also ist es ein Wort? Ist es die Farbe? Man weiß es nicht. Man vermutet es manchmal. Manchmal hat man auch Daten und Analytics als Basis. Aber dass es dann zueinander geführt wird in alle Teams, damit alle darüber Bescheid wissen, das passiert ganz, ganz selten. Weil da häufig, das ist dann der dritte Grund aus meiner Sicht, ganz viele Köche in diesem E-Commerce-Bereich kochen, jeder mit seinem eigenen Süppchen und seinem eigenen Ziel. Und so ist es dann sehr schwierig, auf einen Nenner zu kommen, weil die IT was ganz anderes baut, als der E-Commerce-Manager gerne hätte, und beide aber komplett am Kunden vorbei iterieren. Und dann, ja, hast du halt drei verschiedene Gründe aus meiner Sicht, die wirklich ganz, ganz häufig und sehr oft dazu führen, dass die Conversion Rate sich nicht verbessert. Trotz, dass sich alle bemühen. Jeder gibt alles, was er kann, weil Fachspezialisten, Superhelden. Aber dadurch, dass es jeder für sich macht, konterkarieren die sich auch gerne mal. Dann will der E-Commerce-Manager das gerne in blau und der ITler baut es aber in rot, weil es halt gerade besser funktioniert und er irgendwo gelesen hat, dass das besser sein könnte, beispielsweise. Mhm. Genau, das sind so aus meiner Sicht die Hauptgründe.
Ich glaube, meine nächste Frage hast du mir indirekt schon beantwortet. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen? Dass jetzt eine große Rolle spielt, haben wir jetzt schon durch die Blume gehört. Kannst du das noch irgendwie ergänzen?
Also wenn man nachhaltig Conversion Rates optimieren will, ist es essentiell. Es führt keinen Weg daran vorbei. Allein schon vom Kundenservice zu hören, was die Kunden online erlebt haben und weshalb sie dann angerufen haben, weil sie nicht fähig waren abzuschließen beispielsweise. Allein das ist so viel wert. Und wenn das aber alle wissen und auch alle verstehen, dann fokussieren sich alle auf dieses eine Ziel. Wie können wir das lösen? Und dann geht es auch viel schneller. Und wenn es also nachhaltig sein soll, dann ist es führt überhaupt kein Weg daran vorbei, dass man es gemeinsam macht.
Was verstehst du genau unter einem interdisziplinären Team im E-Commerce-Kontext? Beziehungsweise welche Rollen, Kompetenzen müssen denn unbedingt vertreten sein?
Also für mich sind das alle Bereiche, die auf irgendeine Art und Weise beteiligt sind an dieser Abschlussstrecke. Es ist ein Kundenservice, den man anrufen kann. Es ist der E-Commerce-Manager, der dafür zuständig ist, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit im Prozess verfügbar sind. Es ist die IT, die die gesamte Strecke baut. Es ist der Produktmanager beispielsweise, der überhaupt das Produkt baut. Wenn es für offline gebaut ist, dann bringt es dir online nichts, wenn es keiner versteht. Es ist der Performance-Manager, der den richtigen Traffic, also die richtigen Nutzer zur richtigen Zeit auf deine Seite bringt, in deine Abschlussstrecke rein. Es gibt aus meiner Sicht wie so eine Art Kernteam. Das ist essentiell, dass die zusammenarbeiten. Das sind so die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Also grob ist Marketing, Vertrieb und IT. Und dann so ein umliegendes Team. Da gehört genauso eine Rechtsabteilung dazu, die möglichst unkompliziert und verständlich den Datenschutz erklärt, wenn jemand noch irgendwo was abklicken muss, damit er überhaupt in den nächsten Schritt kommt. Also meine Daten dürfen verarbeitet werden beispielsweise. Das ist das Klassische. Oder auch, damit eben nicht 10 Kilometer persönliche Daten abgefragt werden als Beispiel. Das heißt, umliegend sind viele, die auch Teil des Ganzen sind, aber nicht essentiell im Sinne von, die braucht es jetzt für die tägliche Umsetzung. Das heißt, es ist wie so eine Kaskade, kann man sich aus meiner Sicht das vorstellen, wenn es erfolgreich sein soll.
Was passiert, wenn die nicht gut zusammenarbeiten? Klar, sie werden unerfolgreich, aber kann man das vielleicht noch ein bisschen erweitern oder spezifizieren?
Ja, also ich nenne es immer ein lustiges Kuddelmuddel, weil es ist, als wären Mauern zwischen den Menschen, die wie so eine gelbe Wand interagieren, wo man dran wegprallt. Also ich hätte gern als E-Commerce-Manager dieses oder jenes und der von der IT sagt, jo, meine Prio ist aber gerade eine andere, weil der Produktmanager gerade ein neues Produkt lanciert hat, von dem der E-Commerce-Manager aber nichts weiß. Also es ist so, es fehlt Wissen, der Wissensaustausch fehlt über alles, was neu kommt vielleicht, aber auch über den Kunden fehlt ganz viel Wissen, weil jeder hat ein kleines Teilchen von Wissen, aber nicht das gesamte Bild. Und jeder hat sein eigenes kleines Ziel und die stehen auch gerne mal, wie gesagt, quer zueinander. Und am Ende hat man eigentlich nur Frust. Und zwar überall. Sowohl intern zwischen den Teams und den Bereichen, als auch extern der Kunde, der das Ganze erleidet, dann, wenn man so will, weil die intern nicht vorwärts kommen sozusagen. Also es fühlt sich an wie in einem Sumpf.
Lass uns mal vielleicht über die Organisation und den Aufbau solcher Teams ein bisschen tiefer nachdenken. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Zuhörer hier sagen, ja klar, die müssen besser zusammenarbeiten. Die Diskussion führen wir im Bereich Vertrieb und Marketing schon seit gefühlt Jahrzehnten. Und ihr erzählt ja hier gar nichts Neues und bla bla bla. Das sind so die typischen Reaktionen, die wahrscheinlich darauf jetzt erstmal im Kopf der Leute sind. Und ich sage jetzt dagegen, naja, wenn wir seit Jahrzehnten darüber reden müssen, scheint es ja noch nicht bei allen angekommen zu sein. Es ist auch die Resonanz auf deinen Vortrag beim Summit. Ganz klar, dass viele dann schon so mit dem Augenrollen kommen und sagen, ja, cool, wenn das mal bei uns funktionieren würde und so weiter. Aber man muss halt irgendwann noch anfangen. Ich war selbst gerade vor 2 Tagen seit langem mal wieder beratend unterwegs in einem Unternehmen, das eine Fortbildungsplattform bauen möchte in einem anderen Bereich und gedacht haben, ich kann ihnen da vielleicht helfen, weil ich ja sowas im Online-Marketing gebaut habe. Und die haben genau mit den gleichen Dingen zu kämpfen. Also die Unternehmen, die Abteilungen in den Unternehmen arbeiten eher gegeneinander als miteinander. Oder wissen teilweise nicht mal, was die anderen machen. Also der Austausch findet gar nicht statt. Wenn du jetzt so ein interdisziplinäres Team aufbauen müsstest und ein paar der Zuhörer sind One-Man-Shows, One-Woman-Shows in Unternehmen, gerade so der typische Mittelständler, macht ein paar Millionen Umsatz. Das hat halt immer einfach so irgendwie funktioniert und hat einen Marketing-Mitarbeiter vielleicht sogar nur auf Intermediate-Level. Das haben wir regelmäßig hier in unseren Calls, wenn wir neue Kunden begrüßen und mal fragen, was sie so machen. Was würdest du demjenigen raten? Oder also wenn du jetzt ein Unternehmen dabei unterstützt, sowas aufzubauen, was tust du als allererstes?
Also ich persönlich, wenn ich in ein Unternehmen komme, um so ein Team aufzubauen, ist, ich fange an, mit den Menschen zu reden. Weil das, was häufig passiert ist, dass aus der Tool-Sicht gedacht wird und nicht aus dem Menschen. Also die Technik steht im Vordergrund und darum positionieren sich die Menschen. Und das, was aber in einem interdisziplinären Team wichtig ist, ist im allerersten Schritt, bevor die Technik kommt, ist es die menschliche Seite. Das heißt, ich fange erstmal an zu reden. Ich stelle ganz viele Fragen. Ich versuche vieles zu verstehen und dadurch auch miteinander Gemeinsamkeiten zu finden. Also warum hakt es jetzt an der Stelle? Was genau ist eigentlich das Problem? Worüber regt derjenige sich jetzt hier gerade auf? Woran liegt das vielleicht? Und dann fange ich an, diese Bereiche miteinander zu verweben. Also das heißt, das, was als erstes entstehen muss, ist Vertrauen zwischeneinander, dass der andere auch kompetent ist, in was auch immer er gerade tut, weil das ist das häufigste, also das ist zumindest das häufigste Problem, das ich tatsächlich erlebt habe, ist diese Kompetenz in Frage stellen. Ja, warum bist du jetzt kompetenter in UX als ich? Ich bin doch ITler und du bist doch E-Commerce-Manager. Also dieses sich gegenseitig anerkennen schafft Vertrauen und das wiederum bringt die Menschen dann in den Austausch. Und sobald der Austausch stattfindet, also nicht ein, hier, mach du für mich, ich briefe dich, sondern ein, ich hätte gern das als Ziel. Oh ja, das finde ich auch gut. Was müssen wir tun, um überhaupt dorthin zu kommen? Und dann beginnt dieses Miteinander verweben. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich, miteinander reden. Und zwar auf eine positive Art und Weise und gemeinsam den Weg zu gehen und nicht der eine beauftragt den anderen, der andere sagt dann, nö, finde ich blöd, möchte ich nicht machen, sodass dann quasi wieder eine Mauer entsteht, sondern gemeinsam den Weg zu gehen, wenn eine gemeinsame Idee ist mehr wert als eine von mir zu jemand anderen hin gebriefte Idee. So ist es auch, dass man immer klein anfängt. Das ist meine Empfehlung. Also nicht gleich das große interdisziplinäre Team, das man als Ziel hat, aufbaut, sondern im ersten Schritt zum Beispiel der Klassiker eben, Marketing und Vertrieb, mal miteinander einen Kaffee trinken geht. Mal versucht zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Wieso machst du an manchen Stellen zu? Ganz ohne Schuld, ohne Vorwurf, sondern wirklich möglichst positiv. Hey, deine kritischen Nachfragen immer, die schützen uns davor, dass die Geschäftsführung uns auseinandernimmt, beispielsweise als Einstieg zu nutzen. Also positiv, das Positive im anderen zu sehen und dann zu versuchen, hey, was hast du eigentlich für ein Ziel? Und 99%, bin ich mir ziemlich sicher, haben völlig unterschiedliche Ziele. Und das dann übereinander zu bringen, da entstehen dann eben diese Kompetenz, Anerkennung, aber auch das Vertrauen und der Austausch, der nötig ist, um diese Türen überhaupt öffnen zu können und dann auch innovativ sein zu können.
Ich habe mir das Gefühl, dass 99% der Fehler auf Basis von Kommunikation entstehen, also mangelnder Kommunikation. Und mittlerweile, so wie man als Online-Marketer, wenn man gefragt wird, was für ein Aufwand es dahinter kommt, es kommt drauf an, sagt, könnte man eigentlich jedes Problem lösen mit, macht mal Kommunikationsschulungen und dann hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel gelöst. Und ich sage das nicht jetzt nur salopp so, ich glaube das wirklich, dass jedes Unternehmen, in meinem Unternehmen mache ich das regelmäßig, Kommunikationsschulungen stattfinden, also untereinander überlegen, was muss wann kommuniziert werden, wie muss es kommuniziert werden, damit auch eigentlich alle richtig abgeholt sind. Und natürlich das Adressat und Empfänger, jeder hat eine andere Wahrnehmung und klar, der eine, es hat auch persönliche Befindlichkeiten, wenn er weniger wichtig genommen wird als andere und dem anderen stört es überhaupt nicht. Aber genau das muss man halt lernen. Man kann nicht jeden über einen Kamm scheren, man muss halt genau gucken, wen muss ich intensiver ansprechen, wen muss ich weniger intensiv ansprechen. Und ich glaube, das zu lernen, macht hochgradig Sinn. Vielleicht habe ich auch schon so ein bisschen die Frage beantwortet, die ich dir jetzt trotzdem nochmal stellen will. Wie verändert sich die Arbeitsweise in einem Unternehmen, wenn solche Teams wirklich funktionieren? Also klar, es läuft angenehmer, es läuft vielleicht sogar mit mehr Spaß, es läuft, man hat mehr Erfolge, was natürlich so brutal motivierend ist. Aber gibt es vielleicht noch irgendwas, was dir so spontan einfallen würde?
Ja, es ist ein anderes Miteinander, also ein viel, viel vertrauensvolleres. Und es ist ein, oh, ich habe da eine Idee. Also es gibt nicht mehr diese Angst, etwas zu formulieren, eine Idee einfach in den Raum zu stellen, mit der Chance, dass sie vielleicht bei jemand anderen als Fehler angesehen wird. Weil wenn man sich gegenseitig vertraut und auch gegenseitig die Kompetenz anerkennt und das gleiche Ziel hat, das ist außerhalb der Kommunikation aus meiner Sicht massiv wichtig, das gleiche Ziel, auf das gleiche Ziel hinzulaufen, dann ist es so, dass die Menschen miteinander in ein ganz anderes Gespräch gehen und auch viel offener Ideen einfach rausposaunen, wenn man so möchte. Und damit eben viel mehr die Chance besteht, dass man sich schneller weiterentwickelt. Und zudem sitzen alle an einem Tisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer echten Umsetzung führt und nicht einfach als Strategiepapier in irgendeiner Schublade verschwindet, weil jetzt irgendein Bereich das gerade nicht kann, weil Prio fehlt, das ist eine massiv höhere Chance dann. Weil die alle an einem Tisch sitzen und sagen, ja, das zahlt auf das Ziel ein, finde ich cool, machen wir. Und wir bei IT müssen das und das machen, wir beim Vertrieb das, wir beim Marketing das und dann läuft es. Und das ist das Schöne, es beschleunigt sich. Und zwar von ganz alleine, erfahrungsgemäß.
Gibt es typische Fehler, die du beim Aufbau solcher Strukturen siehst?
Also ganz häufig ist es so, dann macht mal. Ihr seid jetzt ein interdisziplinäres Team, zack. Dann stehen alle da und denken sich, ja, es verändert sich nichts. Also wirklich, da habe ich noch nie erlebt, dass sich dann was verändert, sondern macht einfach jeder alles seins. Aber es gibt halt 5 Meetings mehr. Das nervt einfach nur und sonst nichts. Auch schön ist, denn wenn die interdisziplinären Team oder das interdisziplinäre Team zu einem einzigen Team zusammengeführt wird und disziplinarisch auch zusammengeführt wird, also nicht jeder in seinem Bereich bleibt, sondern ein neues Team entsteht. Das ist eigentlich auch schon fast zum Scheitern verurteilt, weil jeder, der vorher in einem anderen Bereich war, dann den Kontakt zu diesem anderen Bereich verliert. Also es fehlt die Abstimmung in diesen anderen Bereich. Als Beispiel der Content Manager, der dafür zuständig ist, dass die Inhalte auf der Webseite ordentlich dort sind, SEO optimiert sind, Performance optimiert sind etc., verliert den Halt in den Rest des Contents. Das heißt, er kriegt gar nicht mehr mit oder sie, was passiert da, welche Optimierungen, welche Priorisierungen etc. Es ist gar kein Weg mehr dann in das Team. Genauso in allen anderen Bereichen, egal ob es jetzt IT, Performance-Marketing oder im Vertrieb, Kundenservices, sie verlieren dann den Kontakt. Und sobald sie den Kontakt verlieren, gibt es eine neue Mauer nach außen. Also das heißt, man hat das Gleiche, nur halt in anders, weil halt die Strukturen dann auch anfangen zu verschwinden. Anfangs funktioniert es noch und irgendwann ist es jemand anderes, es ist kein Teil des Teams mehr und kein Wissen. Das ist also auch so ein Klassiker. Und es werden häufig auch Tools eingeführt. So, jetzt habt ihr hier Jira und Confluence und jetzt macht mal. Oder jetzt seid ihr agil. Ja, das ist zwar alles schön, aber da zieht dann die menschliche Seite den Zonk, wie man früher gesagt hat. Es funktioniert dann einfach nicht. Die menschliche Komponente kommt dann nicht hinterher, wenn einfach nur ein Tool hingestellt wird. Und jetzt, ja, jetzt macht mal und jetzt seid ihr agil und das wird schon.
Ja, man muss schon ein bisschen mehr rein investieren. Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen. Oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren. Und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns. Du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes. Dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Lass mal auf das Thema Zusammenarbeit mit einer Agentur blicken. Also als Berater reinzugehen und helfen, solche Teams aufzubauen, ist eins. Aber kann man solche Teams, also können bestimmt, aber kann man solche Teams auch zwischen Dienstleister, sprich Agentur und einem Unternehmen bauen?
Ja, unbedingt. Also gerade in KMUs, wo es jetzt nicht so Riesenteams sind oder halt häufig auch Teile ausgelagert sind an externe Dienstleister oder Freelancer oder Agenturen. Ja, ist es. Essentiell ist auch da ein gemeinsames Ziel. Also dass die Agentur oder der Dienstleister wird nicht daran gemessen, dass er zum Beispiel oder sie ein Asset liefert, sondern an einem gemeinsamen übergeordneten Ziel Abschlüsse erzeugen, Conversion Rate auf XY erhöhen, solche Sachen. Und dann auch, dass es in der Dienstleister wird in die Strategie-Meetings mit einbezogen. Es ist also nicht dieses klassische, ich briefe und dann kriege ich was zurück, sondern ich nehme mit auf den Weg. Das heißt, der Input, den der andere Mensch liefert, den nehme ich an und nehme ihn mit rein. Und das geht natürlich mit Dienstleistern genauso wie mit einem anderen Bereich. Das, im Kern ist es auch nicht so viel anders. Und dieses direkt in Abläufe mit integrieren, also auch in irgendwelche Dailies oder Retrospektiven oder in irgendwelche Planungsrunden, das ist natürlich essentiell. Das heißt natürlich, dass man sich vertrauen sollte. Also, dass da nicht Wissen vom Unternehmen dann abfließt, im blödesten Fall, klar. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch ein entsprechendes Miteinander auf der Kostenebene geben, dass jetzt man nicht das Gefühl hat, man kauft hier die ganze Agentur ein, beispielsweise. Das muss natürlich geklärt sein, das ist klar. Aber rein theoretisch hilft schon ganz viel, wenn man den Dienstleister, den man anstellt, im ersten Schritt onboardet wie einen neuen Mitarbeiter. Dass er genau weiß, wie tickt das Unternehmen, wie tickt diese Abteilung, was sind die Ziele etc. Also wirklich reinholen wie ein echter Mitarbeiter im Onboarding-Prozess mit ins Team, mit ins Büro, mit online in die Remote-Meetings am Anfang auf jeden Fall. So dass dann entsteht ein ganz anderes Gespür und am Ende trägt man nämlich gemeinsam die Verantwortung, selbst wenn es ein externer Dienstleister ist. Das wäre so mein Empfehlung.
Mhm. Du hast mir direkt meine nächsten zwei Fragen mitbeantwortet. Ich bin ganz froh drum. Gar kein Problem. Ich finde das total spannend. Weißt du, das klingt alles so für mich nach Einmaleins und das habe ich vorhin schon mal gesagt. Viele werden wahrscheinlich auch denken, boah, das Thema, das ist doch eigentlich offensichtlich. Und ich merke, wie es bei mir rattert gerade und überlege, wo ich so Schwachstellen habe. Und gerade erst vor kurzem wieder hier intern, boah, nicht so happy war mit einem Projekt, weil nicht richtig kommuniziert wurde und weil halt eine Seite nicht genug abgeholt wurde oder nicht genug gebrieft wurde und so weiter und so fort. Und es passiert wirklich gefühlt an jeder Ecke immer und immer wieder. Und es wird auch nie perfekt laufen. Das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Nichtsdestotrotz, man muss es viel häufiger hinterfragen, glaube ich. Zumindest so, wie ich das in einigen Unternehmen sehe. Ja, ich finde das total spannend. Ich habe gerade so das Gefühl, ich gehe gerade mit dir durchs Einmaleins. Dass man halt einfach immer wieder mal sich vor Augen holen muss. Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Gehen wir mal auf die Wirkung von dem, was wir wirklich auch in der Überschrift ja mehr oder weniger angesprochen haben. Sagen wir mal, die interdisziplinären Teams funktionieren gut miteinander. Ich will ja gar nicht von sehr gut oder perfekt oder wie auch immer reden. Reden wir von gut. Welche konkreten Effekte siehst du auf die Conversion Rates, wenn diese Teams gut arbeiten, gut funktionieren?
Also man erkennt auf jeden Fall extrem schnell low-hanging fruits. Das heißt, ich erkenne in 0,nix, oh, wenn wir diesen Button umbenennen, dann müsste die Conversion Rate von heute auf morgen sich steigern, weil der Kollege aus dem Kundenservice hat erzählt, dass ganz viele Angst haben, auf diesen Button zu klicken an dieser Stelle, weil sie nicht wissen, ob sie das Angebot nochmal sehen. Also das ist aus dem echten Leben, das war wirklich so. Und von uns, die wir jeden Tag mit der Abschlussstrecke arbeiten, wäre nie jemand auf die Idee gekommen, dass der Button weiter ein Problem sein könnte, beispielsweise.
Darf ich dir mal kurz ins Wort fallen an der Stelle? Ja. Weil du hast gerade was Tolles gesagt. Und auch hier sehe ich wieder so eine, wie soll ich das nennen? Sehe ich etwas, was bei uns regelmäßig passiert. Wir haben auch eine Person, die sich konstant mit unseren Teilnehmern beschäftigt und wir haben eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als neue Leute zu kontaktieren, die das erste Mal bei uns sind oder die Interesse an irgendeinem Format haben, dass wir mit denen uns mal unterhalten, wie kann man das vielleicht gut für sie auf die Beine stellen. Und ich habe ein, ich will es nicht Tool gebaut nennen, weil da so aufwendig ist es nicht, aber es ist im Endeffekt so eine kleine Leiste, wo automatisch der Support-Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, was auch immer, etwas eintragen kann, wenn ihm irgendwas auffällt, was vielleicht so noch nicht da war oder was sehr häufig in letzter Zeit vorkam oder wie auch immer. Genauso, wir nutzen HubSpot, lasse ich eigentlich mit Claude einmal die Woche HubSpot die neuesten Tickets durchforsten, sagen, hey, gibt's hier irgendwelche Anmerkungen, die wir so noch nie dabei hatten? Das ist ja mit KI heutzutage echt cool machbar. Um genau solche Sachen herauszufinden, die ich dann einmal alle zwei Wochen mit in ein bestimmtes Meeting mit reinnehme und sage, guck mal, das fällt in letzter Zeit häufiger auf. So entstehen neue Projekte, so entstehen Projektkorrekturen. Und worauf zahlt es denn am Ende ein? Auf eine bessere Zufriedenheit beim Nutzer. Du hast ganz am Anfang gesagt, die Leute denken nicht so nutzerzentriert. Was ja automatisch auch in irgendeine Conversion Rate resultiert. Also es ist egal, was es ist. Will ich ein Seminar verkaufen? Möchte ich eine Konferenz verkaufen? Oder möchte ich einfach nur, dass jemand einen Artikel liest? Das ist ja, die Conversion kann ja unterschiedlich aussehen, aber am Ende machen wir es ja nur aus dem Grund, dass wir am Ende das Ziel, das wir verfolgen, besser erreichen.
Ja.
Das musste ich gerade mal loswerden. Das hat so gut gepasst gerade.
Ja, absolut. Und also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Projekt aufbaut, wo ihr sagt, wir wollen ein neues Format aufbauen, ein neues Tool aufbauen, irgendwas Innovatives, was noch nie da gewesen ist, dann nehmt ihr einfach diese Person, die so viel weiß über eure Teilnehmer und über die, die neu dazukommen und auch versteht, weshalb sie zu euch gekommen sind, einfach mit von Anfang an mit rein. Also ihr brieft nicht ganz am Ende, übrigens, jetzt gibt's ein neues Tool und deine Aufgabe ist das, sondern ihr nehmt sie einfach mit rein. Und ja, es kann dann sein, dass sie eine Weile nur drin sitzt. Und nur zuhört, also nur Wissen von euch, konsumiert, Ideen. Und irgendwann wird's machen. Das brauchen die ja, weil das haben die, sagen immer das. Und das sind aber dann wieder Sachen häufig, die findest du gar nicht unbedingt in HubSpot oder in irgendwelchen Sachen, wo die abtippen, sondern das ist dann dieses Verbinden von, ihr wollt dahin, das ist unser gemeinsames Ziel. Und guck mal, ich weiß. Und das funktioniert mit allen. Also ist egal, wen du da nimmst, ob es jetzt der Kundenservice ist oder der ITler, der dann sagt, oh, das können wir bauen. Und zwar so und so und so. Weil die denken immer in Features beispielsweise. Oder du nimmst vom Performance-Marketing jemand dazu. Oh, da funktioniert das am besten. Und wenn wir das so aufbauen, dann. Und wenn man die von Anfang an mit dazu nimmt und nicht vor die fertige Suppe sozusagen setzt, sondern sie mitkochen lässt, dann schmeckt es am Ende allen. Und dann ist es auch die gemeinsame Idee. Und das, ja, ist genau die Chance, die man da hat.
Wir haben sowas gerade. Wir sind kurz davor, mit etwas online zu gehen, was es so noch nicht gibt. Zumindest nicht. Und da haben wir genau den Fall. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir holen auch die Kunden ab. Also so wie man das ja eigentlich immer predigt, ob die Kunden hören und kundenorientiert. Ich glaube, ich muss da kein Geheimnis mehr draus machen. Bis der Podcast online geht, kann man das auch abrufen. Du müsstest auch schon mitbekommen haben als Speakerin. Wir stehen kurz davor, ein Speaker-Bewertungsportal online zu stellen. Und sind eigentlich damit schon so gut wie durch. Das ist auch im Hintergrund schon online, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem finalen Design und mit ein, zwei Funktionalitäten. Und da haben wir die Speaker abgeholt. Da haben wir jetzt, glaube ich, 30 oder 40, die sich da bereit erklärt haben, mitzumachen. Und die haben uns so viel Input gegeben. Plus Speaker-Betreuer, das bin halt in dem Fall ich, habe natürlich auch meinen Input mit reingegeben. Das war echt ein gutes Zusammenspiel. Dann der Programmierer, der echt gute Ideen hatte und die das am Ende betreuen soll. Das ist so ein interdisziplinäres Team, wo ich das Gefühl habe, das hat mega gut funktioniert. Muss man dann später schauen, ob es dann auch so anläuft, wie man sich das vorstellt und so weiter. Und was muss man korrigieren? Das hört ja dann nicht mit dem Online-Gang auf. Aber im Endeffekt haben hier vier Leute zusammengearbeitet, plus die Kundengruppe, wo wir einen Weg finden mussten, Feedback zu bündeln und am Ende in ein Produkt, Tool, wie auch immer, zu gießen, was eine maximale Performance rausholt und dann im Nachgang auch immer besser funktioniert. Also so, dass der Kunde happy ist, aber wir natürlich auch ein paar Euro verdienen. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, um das vielleicht mal so rüberzubringen.
Und ihr habt sicherlich auch, weil das ist auch ein häufiger Effekt, eine viel höhere Geschwindigkeit dadurch erreicht, dass nicht jeder allein in seinem Kämmerchen irgendwas erarbeitet hat und dann das Ping-Pong angefangen hat mit, ja nee, so geht es aber nicht, das kann man so nicht umsetzen, sondern es war immer von Anfang an, dann müssen wir es so und so machen, dann kann man es umsetzen. Oder dann braucht es das und das, damit das da und da funktioniert. Und das erhöht natürlich die Geschwindigkeit massiv, weil du brauchst dieses Ping-Pong nicht mehr. Du sitzt an einem Tisch und dann kannst du innerhalb kürzester Zeit Sachen aufbauen, wo man vorher alleine ewig gebraucht hat und dann vielleicht auch irgendwann einfach dachte, jo, ist gut. Komm, lass es gut sein.
Genau. Diese Ansätze muss man natürlich nicht nur im E-Commerce fahren. Das gilt eigentlich für alles. Ja? Das muss man auch, glaube ich, klar dazu sagen. Die Frage ist, was ist jetzt E-Commerce? Reden wir nur von Shops und Handel oder reden wir mit dem Internet Geld verdienen, so wie wir jetzt mit so einem Portal oder Tool, SaaS, wie auch immer. Überall funktioniert das, wo man eine Conversion am Ende erzielen oder wo man ein Ziel verfolgt. Ich glaube, das ist das, was man sagen kann. Wenn ihr Fußball spielt und das Team nicht gut zusammenarbeitet, dann wird es mit den Siegen halt nichts. Das ist halt, glaube ich, auf alles zurückzuführen. Wenn wir nochmal auf die Superheldenlogik so zurückkommen, ich muss sagen, für diejenigen, die jetzt im Podcast zuhören, tut es mir gerade leid, aber ich muss eine Minute gerade mal für die Videozugucker machen. Ich sehe bei dir im Hintergrund gemalte Bilder, wahrscheinlich von einem Kind, und ich sehe einen Comic. Ein lustiges Taschenbuch ist das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich nehme jetzt mal meine Kamera und schwenke mal nach hier drüben. Siehst du das? Ich bin ein ganz großer Fan. Ich sammle sie tatsächlich nicht mehr, aber ich habe meinen Kindern jetzt angeboten, mit mir über Flohmärkte zu laufen, um die ganzen Sachen, die ich habe vor 20 Jahren das Abo abbestellt. Und eigentlich könnten wir mal versuchen, diese 20 Jahre nachzuholen. Also wollte ich gerade mal loswerden, weil ich es bei dir gesehen habe. Ich bin, habe ich noch nie jemand außer. Ja, ich bin, Donald Duck ist mein Superheld. Na, vielleicht nicht ganz. Aber wenn wir nochmal auf die Superheldenlogik zurückkommen, hattet ihr selbst solche Rollen oder Namen und was steckt dahinter?
Ja, wir haben das Ganze eigentlich in Kickoff entstehen lassen vom interdisziplinären Team. Und das kann ich auch wirklich nur sehr, sehr jedem empfehlen und ans Herz legen, im Kickoff gemeinsam zu definieren, was sind denn die Superkräfte, die jeder hat. Also klar wäre man gerne der, der sich unsichtbar machen kann oder fliegen kann oder sowas. Aber in dem Zusammenhang sind es dann halt solche Sachen wie, ich kann mega gut mit Zahlen umgehen. Oder ich bin super darin, mega komplizierte Sachen ganz einfach zu erklären. Solche Sachen. Weil da entsteht etwas anderes als die fachliche Expertise miteinander. Da entsteht, das Kryptonit von demjenigen ist, wenn ich 1000-mal nachfrage. Weil das kann der nicht leiden. Der mag es lieber, dass ich eine E-Mail schreibe. Damit sind schon ganz viele Konfliktpotenziale direkt vom Tisch, weil man das Kryptonit kennt. Und auf der anderen Seite kennt man aber auch die Superkräfte. Das heißt, ich weiß dann, wenn es um das und das geht, dann gebe ich es der Nadine. Weil ich weiß, da hat sie richtig Spaß dran und das mag sie. Und da kommt auch immer was Gutes bei raus. Und das ist die Basis dann gewesen für die Weiterentwicklung hin zu super Namen tatsächlich auch, die wir uns gegenseitig gegeben haben. Also wir haben die Superkräfte gesammelt, haben das Kryptonit dazu mit aufbereitet und dann sind wir in die Namensfindung gegangen. Und dann ist ganz viel entstanden aus dem, wie die Menschen wirklich sind. Weil die eine für so viele Themen so extrem brennt, dass man es außen schon merkt, wie sie Feuer und Flamme ist, dann war sie auch entsprechend, hat sie auch einen entsprechenden Namen bekommen. Und es war sehr schön, weil wir dann auch den Stakeholdern tatsächlich mit einem Augenzwinkern jeden Einzelnen vorgestellt haben. Das ist Nadine und sie ist und sie macht und das sind ihre Superkräfte. Und damit haben wir direkt eine Außenwirkung produziert, weil wir menschlich waren. Wir waren nicht die, die das machen, sondern wir waren dann, ach guck mal, ach, das ist eine lustige Superkraft oder die habe ich ja auch oder irgend sowas. Und ja, es hat ganz viel ausgelöst in dem Umfeld. Und das haben wir tatsächlich dann auch alle Jahre mitgezogen. Und das ist was, was ich heute auch immer mitnehme, in jedes Unternehmen. Es muss nicht immer am Ende tatsächlich dann auch, dass es so Namen dabei entstehen oder so, weil nicht jedes Unternehmen funktioniert so. Also ein Maschinenbau mit vielen Ingenieuren drin finden es vielleicht nicht so cool. Aber die Basis kann man überall mit hinnehmen. Dieses Menschliche, das Miteinander.
Was ist deine Superkraft?
Ich kann sehr komplexe Dinge sehr einfach erklären. Und ich habe schon sehr oft gehört, dass ich mega motivierend bin und Menschen einfach mitnehmen und dadurch dazu bringen, das Beste aus sich selber rauszuholen. Ich bin so ein Vernetzer auch, der Menschen zusammenbringt, die ja vielleicht gar nicht wissen, dass sie eigentlich ganz gut zusammenpassen, auf beruflicher Ebene natürlich. Und ja, das sind meine Superkräfte.
Ich finde das immer ganz interessant, dass viele Menschen gar nicht genau wissen, was ihre Superkraft ist. Also es gibt ja, man hat ja eine Eigenwahrnehmung, eine Außenwahrnehmung. Also, und dass ich immer wieder mitbekomme, dass sich Leute komplett falsch einschätzen. Und auch gerade für sowas ist so eine Zusammenarbeit total wertvoll, auch mal Feedback zu bekommen, was jemand an wem schätzt. Also wenn mich jemand nach meiner Superkraft fragen würde, die würde ich gar nicht beruflich suchen. Ich bin jemand, der von Natur aus sein ganzes Leben schon wenig schläft. Also ich kann nicht lange schlafen, das geht nicht. Also ich bin dann auch ausgeruht, ich bin nicht müde, gar nichts. Ich komme mit sehr wenig Schlaf klar, ohne dass ich mir einen Wecker stelle. Und da sagen alle, die mich kennen, ja klar, du hast ja auch 2 Stunden mehr am Tag. Und wenn man das hochrechnet, sind es 60 Stunden im Monat. Das sind fast 1,5 Arbeitswochen. Also das muss man sich mal vorstellen, nicht im Jahr, im Monat. Und natürlich schafft man dann auch mehr. Und natürlich kann man dann so viel Sport machen wie ich oder wie auch immer. Mir sind diese 2 Stunden, die ich weniger schlafe, bin ich am Sport machen. Und andere müssen ja in den Sport noch zusätzlich investieren. Und ich genieße es, früh wach zu werden und halt erstmal für mich sportlich zu aktivieren. Das wäre etwas, was ich so außerberuflich nennen würde. Beruflich, ja, ich sehe mich total in dem wieder, was du jetzt eben auch gesagt hast. Ich weiß, Menschen zu motivieren. Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr gut Leute vernetzen kann. So über die Jahre halt auch ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, dank meines Jobs. Ich hätte auch noch ein paar andere Sachen, aber das... Ich muss darüber nachdenken. Früher hat man mir attestiert, dass mein Ehrgeiz auch viel schädigend sein kann. Heute würde ich sagen, ich bin froh, dass ich ihn habe. Gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn die Motivation ein bisschen nachlässt, die Disziplin trotzdem weiter zu verfolgen, sein Ziel zu verfolgen, ist Ehrgeiz enorm wichtig. Boah, da würde ich so viel finden. Appell, warum erzähle ich das jetzt gerade? Nicht, weil ich mich jetzt hier so toll reden will, sondern ich glaube, ihr müsst das immer wieder für euch auch mal hinterfragen. Also ich glaube, es ist auch total wichtig, sich mal zu erzählen, was man gut kann und nicht immer nur schlechte Dinge herausholen. Also das gilt nicht nur für eigene Eigenschaften, jetzt können wir hier einen Persönlichkeitspodcast draus machen, aber ich halte das für total wichtig, sich ganz viel mit positiven Dingen zu beschäftigen. Und wenn es dann einer selbst ist oder eine Person selbst ist, das ist echt, das tut gut und das ist sehr förderlich. Vielleicht mal an der Stelle, um mal ein bisschen off-topic zu sein.
Ja, also es ist auch super, dass du es gerade erwähnst, weil im Rahmen dieses Kickoffs haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir uns gegenseitig unsere Stärken auch aufgeschrieben haben. Weil nämlich genau das etwas Natürliches ist, dass man sich selber nicht zwingend direkt selbst definieren kann, ohne ein bisschen drüber nachzudenken. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Wir sind dann hingegangen und jeder hat dem anderen quasi gesagt, was aus seiner Sicht die Superkraft ist. Wir haben es aufgeschrieben, damit es keine Diskussionen gibt. Und am Ende hatte man einen Zettel voll mit ganz vielen, das ist das, was deine Stärke ist. Und dann konnte man seine eigene noch dazu, wo man dann gemerkt hat, oh, das fehlt noch und das kann ich eigentlich auch noch und das auch noch. Und das ist natürlich dann, ja, es ist Seele streicheln ein bisschen.
Ja, spannend. Ach ja, ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftigen kann. Lass uns mal bitte ein bisschen in die Zukunft schauen. wie war das vor vielen Jahren? Wir wissen, Marketing und Vertrieb hat gar nicht gerne zusammengearbeitet und so weiter. Dann wurde das immer ein bisschen besser. Mittlerweile haben es immer mehr gecheckt, dass das eher förderlich ist als hinderlich. Wenn du jetzt nach vorne schaust, welche Trends siehst du im Zusammenspiel von interdisziplinären Teams, also jetzt zum Beispiel Tools, Prozesse, vielleicht auch gerade so im Hinblick auf AI, Automatisierung, neue Arbeitsmodelle, seit Corona gibt es da ja auch ein paar Themen, die sich verändert haben. Mal frei raus, was siehst du, was vielleicht sich auch noch intensivieren wird die nächsten Jahre?
Also ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, interdisziplinäre Teams werden essentiell, wirklich essentiell sein, um in der Zukunft zu überleben, weil, also als Unternehmen, weil gerade diese AI-KI-Geschichten, wenn du das nicht sauber aufsetzt, dann hast du irgendwas in deinem Unternehmen, was keiner nutzt und keiner gebrauchen kann. Was im blödesten Fall dann auch gerade noch vom Datenschutz direkt vom Tisch genommen wird. Das heißt, IT, es ist nicht AI ist IT-Sache. Nee, AI ist von allen im Unternehmen, die es gebrauchen können. Und wenn man es gemeinsam aufsetzt, also genauso wie ihr das Tool gemeinsam aufgesetzt habt oder man irgendwelche Abschlussstrecken optimiert gemeinsam, das ist erfolgreich dann. Wenn man es gemeinsam aufsetzt und die Tools, die die IT mit ihrer teuren Entwicklerstunden aufbaut, auch tatsächlich jemand nachher braucht und nutzt. Und wenn man da in die Zukunft schaut, wird es ohne diese Teams nicht gehen. Also zumindest nicht, dass es schnell und erfolgreich ist. Und die Welt beschleunigt sich so sehr, dass es ein Bereich alleine auch so oder so gar nicht mehr schaffen kann. Also es muss sich so oder so auf viele Köpfe verteilen und damit es mit einer hohen Geschwindigkeit auch weiterentwickelt werden kann und man Teil dieses gesamten Prozesses bleibt und nicht irgendwann dann aufholen muss, wenn irgendein anderes Unternehmen in der Branche, der Wettbewerber schon, weiß ich nicht, 10 Jahre gefühlt weg ist und man dann erst anfangen muss. Es ist viel besser, jetzt gemeinsam Teams zu bilden, die das Ganze aufgreifen und dann aber sinnvoll aufsetzen. Also da fängt es ja schon bei der Datenbasis an. Wenn die nicht sitzt, brauchst du keine KI obendrauf sitzen. Aber damit die sitzt, brauchst du fast immer bereichsübergreifende Zusammenarbeit, weil schon allein das Wissen in vielen verschiedenen Bereichen sitzt. Und von dem her, aus meiner Sicht, wird das immer mehr essentiell sein. Leider ist es in den Unternehmen ein bisschen verbrannt, so agiles Zusammenarbeiten und gemeinsam, weil es halt häufig schiefgegangen ist. Weil eben einfach nur nebeneinander gesetzt wurde und so, jetzt macht mal. Ich denke, die Zukunft gehört denen, die es schaffen, gute interdisziplinäre Teams aufzusetzen. Hm. Oder bereichsübergreifend ist es einfacher auszusprechen.
Hm. Ja, ich glaube, Herausforderungen werden immer komplexer. Das haben wir wahrscheinlich vor 10 Jahren schon gesagt, vor 20 Jahren, aber es wird halt auch immer komplexer und das wird auch weiterhin immer komplexer werden, glaube ich. Also man muss Herausforderungen wahrscheinlich im Einzelnen schon auseinander dividieren und im Einzelnen die sich die Basis angucken, aber am Ende sinngemäß zusammenbringen und dann kann man komplexe Herausforderungen auch viel besser sich dem entgegenstellen als wenn man das nicht zusammen macht. Da bin ich voll bei dir. Letzte Frage an dich. Wenn jemand heute starten möchte, was ist der erste konkrete Schritt, um interdisziplinäre Zusammenarbeit im eigenen Unternehmen zu verbessern? Und sag bitte jetzt nicht direkt, bei uns funktioniert das ja eh nicht.
Also, man geht zu dem, bei dem man die größte Mauer spürt, aber den man am wichtigsten braucht. Und dann fängt man an, Interesse zu zeigen. Man stellt Fragen. Wie funktioniert das? Was machst du da? Warum machst du das? Wie machst du das? Welche Tools nutzt du? Was weißt du? Wie funktioniert das denn da alles? Also wirklich in ein offenes Gespräch gehen, völlig ab von allem, was bis dahin vielleicht passiert ist. Also vielleicht sogar über den eigenen Schatten zu springen. Und also ich weiß, wovon ich da rede. Ich habe das auch schon gemacht. Und es ist nicht einfach, aber es ist so wertvoll. Und das ist der erste Schritt. Weil daraus entsteht alles andere. Weil wenn der andere merkt, da hat jemand echtes Interesse, dann kommt eine entsprechende Reaktion Und dann kann man in ein Gespräch gehen. Und dann findet man auch raus, dass vielleicht beide völlig unterschiedliche Ziele haben. Und dann weiß man das, dann kann man ganz anders damit umgehen. Dann weiß ich, die Prio bei meinem Kollegen sitzt gerade hier und meine ist aber hier. Wie können wir es zusammenbringen? Und das wäre so der erste Schritt. Und dann klein anfangen. Also nicht gleich die große Keule auspacken, sondern erstmal in kleinen anfangen, weil es entsteht mit der Zeit, je mehr dazukommen und je mehr begeistert sind und Spaß dran haben, entsteht wie so eine Art Sog, so ein positiver Sog, der eine Außenwirkung hat. Und das kannst du dann super ausnutzen für jeden weiteren, den du dazu holst, weil da muss man ja auch häufig die Stakeholder oben drüber, also die Chefs von irgendjemanden überzeugen, dass das Sinn macht, dass derjenige jetzt mit einem zusammenarbeitet. Weil das Schöne ist, wenn man es gut macht, verändert sich sonst gar nichts im Unternehmen. Das heißt, die Chefs brauchen alle gar nicht Angst haben, sozusagen, dass da jetzt sich was größer verändert, sondern das Schöne ist dann, dass sie alle weiter miteinander arbeiten und alle noch mehr oder weniger das Gleiche machen, nur halt gemeinsam zum gleichen Ziel. Und das ist dann das, was zum Erfolg führt. Und da ist, ja, klein anfangen, ein gemeinsames Ziel, ganz, ganz wichtig, definieren. Und darauf gemeinsam zulaufen. Und dann alle Konflikte, die da kommen und alle Schwierigkeiten gemeinsam lösen. Und ja, die kommen und ja, die muss man dann auch durchstehen gemeinsam.
Das und dann wird die Conversion Rate am Ende für alle besser.
Ja, und zwar ordentlich. Also ich habe da schon Sachen gesehen hier mit 82% Erhöhung und solche Sachen. Also ja, das wird richtig gut.
Vielen lieben Dank, Nadine, für deine Zeit, für deine Expertise. Ja. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu reden. Ja, wahrscheinlich basic, aber sowas von dermaßen notwendig, dass es, ja, ich habe gerade schon wieder angefangen nachzudenken und ich gebe zu, auch nebenbei mir schon ein paar Notizen gemacht, worauf ich mal wieder ein bisschen mehr gucken muss. Deswegen danke, dass du da warst. Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Nadine habe ich noch den Hinweis auf unsere Konferenz im September. Habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört in den letzten Podcasts? Wird aber immer dringlicher. Warum? Wir sind jetzt kurz vor Ende unseres Call for Papers. Ich muss überlegen, wann geht das hier online? Ja, da läuft der Call for Paper noch, aber nur noch ganz, 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 ganz wenige Tage. Am 20.05. ist Ende. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein bei unserer Konferenz in Mainz als Speaker, dann jetzt euer Thema noch einreichen. Und vielleicht sehen wir uns dann ja am 25.09. in der Pyramide in Mainz. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.